Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Mitarbeiterführung. Ich beginne mal mit der These, dass ich sage, Mitarbeiter zu führen ist im Prinzip das Gleiche wie Kinder zu erziehen. Und auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen provokant klingt, lass mich dazu mal ein paar Gedanken mit dir teilen. Also grundsätzlich glaube ich, dass es immer schwierig ist, jemanden zu führen. Erziehen ist ja letztlich auch nichts anderes, wenn du nicht klar kommunizierst, was du eigentlich für eine Erwartungshaltung hast. Und das ist vielleicht ganz wichtig, deshalb möchte ich damit die Folge auch direkt beginnen, weil wenn du jetzt schon nicht weiter zuhörst und nur diesen einen Impuls umsetzt, hast du aus meiner Sicht schon erheblichen Mehrwert hieraus abgeleitet. Denn tatsächlich ist es ja so, so Chefs untereinander schimpfen ja häufig mal über ihre Mitarbeiter. Die performen nicht, die sind zu langsam, die machen irgendwelche anderen Sachen falsch, die machen nicht das Richtige, die hängen sich nicht genug rein, die sind irgendwie schlecht selbst organisiert, die fangen alles an, nichts davon wird fertig, die hängen sich an manche Aufgaben einfach zu intensiv dran und dadurch pausieren sie alle anderen. Also irgendwas ist immer, worüber man sich ärgern kann. Losgelöst jetzt natürlich noch von der Problematik, ist ständig krank, macht permanent was anderes, macht immer Mist, ärgert die Kunden und ärgert auch die Kollegen oder hat Körpergeruch oder was auch immer. Aber letztlich ist es doch so, du musst dir immer mal die Frage stellen als Führungskraft, hast du die Erwartungshaltung klar kommuniziert? Wer macht was, wann, wozu und bis wann? Wenn du diese Eckdaten einfach mal klären würdest, hättest du ja für viele Aufgaben, die du beispielsweise delegieren möchtest, eine deutlich bessere Struktur. Es wäre einfach jedem klar, was er da machen muss. Und wenn man dann noch einen Mechanismus hinten dran hängt, der mir damals vermittelt wurde bei der Bundeswehr, dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass man Zielkonflikte verhindert. Also Beispiel, wenn du jetzt einem Mitarbeiter eine Aufgabe gibst, der aber schon eine hat, die dir jetzt gerade nicht mehr so präsent im Kopf ist, wäre es ja gut, wenn der nicht einfach die neue Aufgabe beginnt, nur weil er sie gerade übergeben bekommen hat, sondern wenn er dich aktiv darauf hinweist, dass er sagt, lieber Chef, liebe Chefin, ich möchte dich an dieser Stelle informieren, ich habe bereits einen Auftrag, der sieht wie folgt aus, soll ich den erst fertig machen und den anderen vorziehen, oder ne, soll ich den anderen vorziehen, welche Reihenfolge, hilf mir bei den Prioritäten, was wäre dir wichtiger? Das heißt, alleine durch diesen Rückkanal, ich bin da an irgendwas dran, wird ja im Prinzip einfach für beide Seiten klarer, dass einfach nicht beides gleichzeitig fertig werden kann. Und dann haben aber beide Seiten auch jetzt Einfluss darauf, wo die Prioritäten liegen und ob sich die Prioritäten vielleicht auch verändert haben. Weil das, was gestern wichtig war, könnte ja heute nicht mehr ganz so wichtig sein, weil eine neue Situation eingetreten ist, die eine andere Priorität zur Folge hat. Und deshalb ist es wichtig, dass man den Leuten nicht nur beibringt, also sie sozusagen an die Hand nimmt und Führung erlebbar macht, sondern dass man auch den anderen beibringt, wie man richtig folgt. Weil auch ein Follower muss ja in irgendeiner Form einfach wissen, was wird denn da oben überhaupt von mir erwartet. Deshalb gibt es auch noch zum Beispiel ein paar andere Konzepte aus der Bundeswehr, die ich dir mal mitgeben möchte. Und zwar ist es so, da wird zum Beispiel trainiert, für die nächste Ebene mitzudenken. Das heißt, man denkt nicht nur auf seiner Ebene, sondern man denkt einfach eine Ebene drüber, sodass man auch genau weiß, welche Informationen muss ich eigentlich, wenn ich irgendeine Rückmeldung gebe, weiterleiten, damit die darüber liegende Ebene auch entsprechende Maßnahmen eingreifen kann, dass sie vielleicht einen besseren Gesamtüberblick hat, dass sie vielleicht einfach einen größeren Pool an Informationen nutzen kann, um neue Entscheidungen zu treffen. Und wenn man die Leute daran führt, dann hast du dadurch natürlich einfach bessere Voraussetzungen, dass das Ganze auch einfach schneller geht und wirkungsvoller wird. Das Problem ist, viele haben Führen nie gelernt. Die sind einfach als Unfall in diese Situation reingerutscht. Und zwar ist es so gewesen, du hast irgendwie eine Firma gestartet, hast da irgendwie ein paar Ideen gehabt, hast ein paar Produkte und Dienstleistungen gefunden, die du mit voller Euphorie und maximaler Begeisterung gut verkaufen konntest, weil jeder, der mit dir gesprochen hat, hatte plötzlich Bock, Teil deines Programms zu werden, Teil deiner Mission zu werden, wollte irgendwie davon profitieren, weil du die Leute so angefixt hast. Und dann war irgendwann die Nachfrage so groß, dass du dachtest, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Ich bin jetzt schon bis nachts in der Firma. Ich bin jetzt schon jedes Wochenende in der Firma. Ich muss mal irgendwie Mitarbeiter einstellen. Dann hast du Mitarbeiter eingestellt und mit den ersten zwei, dreien ist es ja auch total einfach, weil mit denen kannst du dich ja im Prinzip in ein Großraumbüro setzen und dann läuft das ja im Endeffekt wie in so einer kleinen Schulmannschaft beim Fußball oder ja in so einer kleinen Kegelrunde oder so. Da wird einfach auf Zuruf gearbeitet. Hey, mach du mal das, ich mach gerade das, wo bist du gerade dran? Und du weißt ja dann von jedem, wo er steht und du weißt auch, woran jeder arbeitet. Du weißt auch, wo es gerade ein bisschen klemmt, wo einer vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht, weil man sich ja im Prinzip alle zusammen um alles kümmert. Und in so einer Konstellation ist ja dann häufig auch so, dass dann auch teilweise echt ein krasses Teamgefühl auftaucht. was oder sich entwickelt, was dann auch dazu führt, dass die Krankheitsquote extrem zurückgeht, weil keiner will die anderen hängen lassen. Und in dem Zusammenhang hat man zwar das Gefühl, dass man da eine Mannschaft richtig unter Kontrolle hat, dass man richtig gut auch führt, aber eigentlich führt man gar nicht, weil sich alle so ein bisschen selber führen. Das ist wie so ein dynamischer Prozess, so ein dynamisches System, wo einfach überall geguckt wird, was darf auf keinen Fall liegen bleiben. Und da hilft einfach jeder bestmöglich. Und das ist halt einfach ja irgendwann nicht mehr der Modus, dem man folgen kann, weil spätestens mit dem 6., 7., 8., 9. Mitarbeiter sind da andere Strukturen erforderlich. Aber hier ist es eben wichtig, wenn du Führen nie gelernt hast, ja, schwierig. Aber wenn Leute auch nicht gelernt haben, mal richtig geführt zu werden, dann wissen die natürlich auch nicht, wie sie sich verhalten müssen. Von daher glaube ich, ist so ein Führungstraining oder so ein Führungskräfteentwicklungsansatz immer auf beiden Ebenen wichtig. Und dann kann man einfach dafür sorgen, dass die Leute besser miteinander harmonieren. Darüber hinaus muss man sich ja sowieso Gedanken machen, ob man beispielsweise wirklich dieses Führer- und Follower-Prinzip aufsetzen möchte. Oder ob man, also um das Wort jetzt Untergebene zu vermeiden, oder ob man vielleicht nicht einfach Führer-Führer-Prinzip aufbaut, wo man einfach sagt, ich habe einfach in jedem Bereich Leute, die selbstständig agieren, die eigenständig Entscheidungen treffen, die eigene Projekte stemmen, die eigene Verantwortungsbereiche haben, die eigene Entscheidungskompetenzen haben und die sich natürlich immer im Gesamtkontext auch mit den anderen abstimmen, aber die letztlich dann auch federführend für bestimmte Sachen ja, verantwortlich sind. Weil das ist ja das Konzept, was in meiner Firma nicht immer schon, aber seit spätestens 2014 die Philosophie war. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemandem seine Arbeit erklären muss, kann ich den nicht gebrauchen. Weil das würde immer dazu führen, dass ich für einen Job zu viele Ressourcen einsetze. Weil dann würde ich ja ihn da einsetzen plus mich selber, um das Ganze vielleicht zu organisieren, zu durchdenken, dann auch vielleicht zu überwachen und dann vielleicht sogar die Umsetzung zu begleiten. Aber wenn ich zwei Leute bezahle, um einen Job zu machen, dann geht das immer zulasten der Profitabilität. Deshalb macht es viel mehr Sinn, die Leute einfach dahin zu bringen, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen. Und wenn du das schon mal versucht hast und das hat nicht funktioniert, wird der größte Hebel sein, einfach mal Leute einzustellen, die ein bisschen teurer sind, weil Leute, die ein bisschen teurer sind, meistens auch ein bisschen mehr Grips haben, mit ein bisschen mehr Grips auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung und mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann häufig auch einfach weniger Angst, sich auch mal unbekannten Aufgabenstellungen zu nähern und damit im Prinzip einfach mehr Mut haben, einfach mal Sachen in die Hand zu nehmen, dann schneller neue Erfahrungen sammeln und dadurch immer leistungsfähiger werden. Aber da gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte. Fakt ist nur, mit billigem Personal geht das nicht. Also gerade wenn mir da wieder einer erzählt, ja, ich habe 15 Mitarbeiter und 6, 7 davon sind Azubis, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Da stellst du lieber mal eine richtige Person ein, die ist bestimmt so leistungsfähig wie 4 Azubis. Und dann hast du unterm Strich wahrscheinlich sogar noch Geld gespart, weil du nicht nur diese ganzen administrativen Kosten hast und die Opportunitätskosten, sondern eine Person, die richtig gut unterwegs ist, kriegt ja teilweise auch einen ganz anderen Hebel bewegt und damit ganz andere Ergebnisse produziert. Aber Punkt 1 ist, du musst wirklich gucken, dass du die Erwartungshaltung klar kommunizierst. Dann musst du im Prinzip natürlich auch immer schauen, dass die Aufgaben irgendwie bezogen auf die Person auch passen, weil es gibt einfach auch bei der motiviertesten Person einfach Engpässe. Und das zu erkennen und dann auch zu berücksichtigen, macht für alle halt Sinn. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Lust, Belege zu sammeln. Und die Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier zuhören, die werden das vielleicht kennen. Du fährst irgendwo hin, dann ist die Taxiquittung später weg, dann ist die Hotelquittung weg, dann fehlt dir irgendwie dieser Flugbeleg. Ich habe eben gerade, weil ich was umbuchen musste, einen Flug storniert. Da kommt gar keine Rechnung. Die haben mir einfach nur so ein Screenshot gezeigt, ihr Flug wurde storniert, das Restguthaben von 44 Euro wird auf ihre Kreditkarte überwiesen. Jetzt weiß ich jetzt schon, was passiert. Irgendwann wird einer aus der Buchhaltung fragen, Philipp, wo kommen die 44 Euro her? Dann werde ich sagen, ja, da habe ich einen Flug storniert. Dann werden die sagen, wo ist der Beleg? Und dann werde ich sagen, denkt da bitte dran, dass nicht meine Baustelle ist. Das heißt, dann lachen die zwar über mich, weil die mal denken, wie kann man so dumm sein, jedes Mal seine Belege zu verlieren. Aber das ist ja einfach leider die Realität und der ein oder andere Unternehmer wird das hier kennen. Ich habe das Problem insoweit einfach gelöst, dass ich eine Kraft eingestellt habe. Die kriegt jetzt irgendwie 538 Euro. Die sucht einen ganzen Monat Belege. Die lädt diese ganzen Amazon-Sachen runter, die bereitet die ganze Buchhaltung auf, die geht in den ganzen Online-Accounts, wo wir da überall sind, trägt das alles zusammen, die bereitet auch noch so ein paar andere Sachen vor, weil sonst könnte ich das ja auch mit Tools ein bisschen automatisieren, aber da gibt es halt auch noch ein paar manuelle Jobs rund um den Zahlungsverkehr. Das macht die alles für mich, dazu zahle ich gerne Geld für die. Hin und wieder muss ich dann nochmal zwei Belege selber raussuchen, weil ich wieder irgendwo was gemacht habe, wo nur ich dran komme. Alles kein Problem. Aber dadurch haben wir jetzt einfach mehr Struktur da drin. Und die Botschaft dahinter ist jetzt nicht, mach es genauso, weil vielleicht kriegst du es auch anderweitig organisiert. Aber die Botschaft ist, es gibt einfach auch bei den leistungsfähigsten und motiviertesten Mitarbeitern in der Firma einfach Szenarien, wo die einfach die falsche Person für sind. Da fehlt denen einfach der Zugang, da werden die auch nicht besser, da haben die keinen Bock, sich mit zu beschäftigen, da sind die einfach nur von genervt. Und wenn du das einfach berücksichtigst bei deiner Stellenkonzeption und dann auch bei der Aufgabenverteilung intern und vielleicht auch bei der, ja, ich sag mal, Notfallplanung, wenn einer ausfällt, wer dann bestimmte Sachen übernehmen muss und so, dann wirst du einfach tendenziell bessere Ergebnisse erzielen. Vielleicht noch nicht mal wirklich besser im Ergebnis, aber besser vom Energielevel her. Weil wenn du Menschen nicht dauernd zwingst, Dinge zu tun, auf die keinen Bock haben, wirst du tendenziell auch weniger häufig irgendein Motivationsproblem haben. Das heißt, du musst dir danach keine Gedanken darüber machen, wie kriege ich wieder gute Stimmung ins Team, wie kriege ich die Leute motiviert, wie schaffe ich es, dass die wieder mehr Spaß an der Arbeit haben, weil der Spaß einfach gar nicht verschwunden ist. Und darauf würde ich im Prinzip viel Wert legen, weil das einfach sehr viele Kosten verursacht, wenn du unmotivierte Leute hast. Die innere Kündigung ist natürlich der Super-GAU, aber es gibt ja auch einfach Leute, die sich dann zwischendurch einfach mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, treiben lassen, die einfach sagen, ach ja, komm, ein bisschen weniger reicht auch, was soll ich mich da jetzt so reinhängen und so, ein bisschen ausruhen, ich habe einfach in der Vergangenheit viel gemacht, ist gerade eh nicht so spannend und so. Das kennt ja jeder von uns auch, der mal irgendwie privat vielleicht was machen soll, wo er nicht so einen Bock drauf hat. Da fehlt einfach ein bisschen der Antrieb. Und ja, man macht dann immer noch irgendwas, aber man wüsste selber auch, da wäre mehr gegangen. Es hat halt keiner gemerkt, deshalb gab es keinen Ärger. Aber genau das auf eine Unternehmensebene übertragen, vernichtet ja einfach Profitabilität. Da muss man ja immer ein Auge drauf halten. So, neben dem Erwartungsmanagement ist es dann halt, wie gesagt, wichtig, ne, dass du guckst, was ist eigentlich die Anforderung an die Stelle, was ist der Skill-Level, den ich hier brauche. Und dann musst du auch gucken, dass du die Leute entsprechend führst. Führen kannst du die aber nur, wenn du auch ein Ziel vor Augen hast. Das Ziel sollte aus meiner Sicht nicht so ein, ja, so ein Management-Literaturgelaber, Mission-Statement und Vision-Statement und all so ein Zeug sein, sondern vielleicht einfach mal so ganz grob umreißen, wo wollen wir eigentlich in den nächsten 12 Monaten hin mit unserer Firma und was wollen wir vielleicht in den nächsten 24 oder 36 Monaten erreichen. Wenn du dich mal einfach auf die Basics konzentrierst und so einen ganz pragmatischen Ansatz wählst, dann ist das für viele Leute einfach viel hilfreicher, als wenn du da von der über alles herrschenden Vision sprichst, wo du sagst, wir wollen ein Unternehmen bauen, von dem Generationen profitieren, die sich Klimaschutz zur Aufgabe gemacht hat und dafür sorgt, dass hier jeder glücklich und zufrieden im Rahmen seiner eigenen Fähigkeiten bestmöglich eingesetzt wird. Das klingt alles super, aber das kann ja niemand operationalisieren, weil das überhaupt niemand kapiert. Das ist so weit abstrakt und weit weg von dem, wo man im Normalfall arbeitet, dass das einfach niemanden wirklich motiviert, sondern eher irritiert. Und Irritation führt dann natürlich auch zu totalem Chaos, weil wenn Leute überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, machen sie irgendwas. Und wenn jeder irgendwas macht, dann wirkt zwar jeder beschäftigt. Und wenn du das aber nicht kontrollierst, verbrennst du einfach nur Arbeitszeit, ohne dass wirklich irgendwelche brauchbaren Ergebnisse dabei rauskommen. Und das klingt alles so banal, aber hey Leute, ich verdiene mein Geld damit, so Unternehmer zu beraten. Und immer wieder, wenn ich mir so Sachen angucke, dann stellt man manchmal fest, dass in manchen Firmen so gearbeitet wird, wie man sich das überhaupt nicht ausdenken könnte. Also das ist teilweise so stümperhaft, wo du dir denkst, verflucht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch hier irgendwie wie versteckte Kamera oder so. Aber das haben die Leute halt nie in Frage gestellt, weil sie alle keinen besseren Weg kennen oder einfach sich alle dran gewöhnt haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von diesen ganzen Podcast-Folgen, dass ich da so ein paar virtuelle Arschtritte verteile und einfach dich zum Nachdenken anstoßen möchte, weil du musst es ja nicht ändern, aber du könntest es ändern und musst mir ja gar nicht sagen, dass du es gemacht hast. Dann kriegst du ein besseres Ergebnis und keiner weiß, dass es gar nicht deine Idee war. Aber am Ende hat der Podcast dann trotzdem Sinn für dich gemacht. Fakt ist, du musst halt einfach immer mal wieder gucken, ob da auch die richtigen Dinge gemacht werden. Weil wenn alle viel zu tun haben, heißt das noch lange nicht, dass das Unternehmen Geld verdient. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sind nonstop am Arbeiten, verdienen aber gerade nur Mindestlohn. Viele Unternehmer und Selbstständige sogar weniger. Wenn du mal ausrechnest, wie viel Arbeitszeit du da investierst, nimmst mal einfach deinen Einkommensteuerbescheid, so am Ende des Jahres, und rechnest den einfach mal runter auf die eingesetzten Stunden. Dann wirst du teilweise erschrocken sein, für wie wenig Geld du da im Durchschnitt gearbeitet hast und dir die Frage leider trotzdem nicht stellen, warum mache ich das? Weil du dir dann einredest, ich baue mir da was auf, das wird sich irgendwann rechnen, dafür bin ich mein eigener Chef. Aber eigentlich bist du nicht dein eigener Chef. Eigentlich bist du nur Sklave von irgendeinem unsinnigen und unprofitablen System, was du da selber aufgebaut hast. Und das kann man ja alles ändern, aber dafür muss man erstmal die Weitsicht entwickeln, dass das, was man da gerade macht, vielleicht noch nicht der Zenit des Machbaren ist und dass da noch Potenzial ist. Natürlich setzt auch jeder immer etwas unterschiedliche Prioritäten, aber trotzdem, Am Ende, wenn du ein bisschen mehr Geld verdienst als alle anderen, ist auch nicht ganz verkehrt. Wenn du nicht weißt, wohin damit, hey, es gibt genug Leute, die sich über eine Spende freuen. Aber ansonsten nimm das Geld einfach, um dir einfach mehr Leute einzustellen, die dir Arbeiten abnehmen, auf die du keinen Bock hast. Das heißt, Geld zu verdienen ist nie verkehrt. So, Erwartungshaltung managen, dann im Prinzip gucken, dass du den Leuten die richtigen Aufgaben gibst und dann die Leute führen. Das heißt, beim Führen auch wirklich vorgeben, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen? Wie lässt sich dieses Ziel runterbrechen auf bestimmte Teilziele, vielleicht sogar Quartals- oder Monatsziele? Was muss man im Prinzip dann auf Tagesbasis für Aktivitäten ausüben, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann vielleicht auch irgendein System schaffen, dass man diese Sachen messbar macht. Weil dann siehst du nicht erst nach 3 Monaten, dass das Ziel nicht erreicht hast, sondern siehst du theoretisch schon ab 3 Tagen, dass das hier in die falsche Richtung geht. Weil wenn das Muster, was in den letzten 3 Tagen angewandt wurde, einfach multipliziert auf die verbleibenden Tage hochgerechnet wird, dann wird es eben nicht reichen. Und dann kann man aber jetzt schon gegensteuern. Das heißt, du musst wirklich gucken, dass du den Leuten klar machst, was haben sie selber auch für einen Einfluss auf die Erreichung des Gesamtziels. Weil auch ein Auszubildender oder eine Auszubildende oder ein Geschäftsführer oder der Leiter Personal oder der Leiter Technik oder der Leiter Einkauf oder welche Abteilung, die auch immer durch den Kopf schwebt, haben ja alle Einfluss darauf, wie das Gesamtziel erreicht oder verfehlt wird. Und das muss man den Leuten aber immer wieder vor Augen führen, weil solange die Leute ihren Beitrag zur Gesamtmission nicht verstehen, kann man doch auch nicht böse sein, dass sie nicht den maximalen Einsatz zeigen, weil sie einfach nicht wissen, was ist eigentlich der Nutzen meiner Kraftanstrengung. Und immer dann, wenn mir der Nutzen nicht klar ist, dann glaube ich, ist es einfach normal, mit den eigenen Kräften zu haushalten. Also wenn ich zum Beispiel morgens gar nicht wüsste, warum ich aufstehen sollte, ja, dann würde ich da einfach liegen bleiben. Also jetzt mal ganz realistisch, wenn du morgens da den Wecker hörst und eigentlich die Frage, wofür muss ich jetzt aufstehen, nicht beantworten kannst, ja, dann müsstest du doch den Wecker einfach ausmachen und weiterpennen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Leute die Snooze-Taste drücken, weil sie im Prinzip gar nicht so wirklich Klarheit darüber haben, was sie am Tag erwartet. Ich bin ja meistens vor dem Wecker wach oder dann direkt mit dem ersten Schlag. Der bimmelt kurz, boom, bin ich direkt wach, stehe ich auf und dann lege ich los, weil ich ja weiß, wofür ich mich hingelegt habe, wofür ich Kraft über Nacht tanken wollte und was ich jetzt wieder zu tun habe. Aber das ist ja ein Prozess. Nicht jeder hat das ja. Und in dem Zusammenhang würde ich zum Beispiel beim Führen auch mal darüber nachdenken, meinen Mitarbeitern eben nicht nur das große Ziel über die nächsten Monate und dann vielleicht auf die nächste Monat und dann runtergebrochen auf die Woche und so weiter vor Augen zu führen, sondern die vielleicht auch mal an einen Rhythmus zu gewöhnen, dass sie sich einfach am Abend vorher, kurz bevor sie Feierabend machen, kurz überlegen, was sie am nächsten Tag alles machen wollen. Weil was ist denn die Realität? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich so mit Unternehmen zusammenarbeite und dann so Fragen stelle, wie die Leute sich organisieren, ja, die kommen morgens ins Büro und dann checken die erstmal die E-Mails, was eigentlich ja nichts anderes heißt wie, also ich komme eigentlich morgens erholt und offen für alles ins Büro und dann lasse ich mich mal inspirieren, was ich so tun könnte. Ich, also Hilfestellung, prüfe ich dann mal an der Kaffeemaschine, was die anderen so erzählen, dann prüfe ich mal meine E-Mails und gucke mal, ob da irgendwas dabei ist, was ich direkt machen könnte. Dann gucke ich vielleicht auch mal im Computer, weil wir da noch irgendwelche anderen Tools haben, in denen wir irgendwelche potenziellen Arbeiten verwalten. Ja, und dann suche ich mir halt irgendwas raus und fange ich einfach mal an. Nur wenn du jeden Morgen diese ganze Organisation so angehst, dann ist ja eigentlich eine halbe Stunde Unproduktivität über jeden einzelnen Mitarbeiter verteilt einfach garantiert. Und das ist ja einfach Quatsch. Wenn die Leute aber beispielsweise eine richtige Liste führen würden über die ganzen Dinge, die sie erledigen müssen und würden sich dann auch überlegen, wann will ich die morgen erledigen und hätten das dann vielleicht sogar auch direkt schon in den Terminplan eingetragen, dann bräuchten sie ja morgens gar keine Selbstorganisationszeiten, sondern sie würden einfach erkennen, alles klar, 8 Uhr habe ich den ersten Videocall, danach muss ich die Ergebnisse dokumentieren. Dann habe ich meinetwegen 9.30 Uhr das erste Podcast-Interview. Dann habe ich vielleicht einen Kundentermin. Dann muss ich vielleicht ja irgendwas anderes machen. Wenn das alles mal durchgetaktet wäre und die das am Abend vorher schon wüssten, dann wären die ja vielleicht auch besser vorbereitet, weil die vielleicht auf der Nachhausefahrt oder morgens auf dem Weg zur Arbeit schon mal über die anstehenden und bekannten Aufgaben nachdenken könnten. Fängt dieser Denkprozess aber erst um 8:30 an, wenn die um 8 Uhr in die Firma gekommen sind, nachdem sie jetzt die E-Mails gesichtet haben und überlegen, wie könnte ich mich diesem Problem eigentlich nähern, werden sie ja im Prinzip auch immer Arbeitszeit verlieren und immer auch das Gefühl haben, dauerhaft fremdgesteuert zu sein, weil eigene Ideen finden ja in so einem Planungsprozess gar keinen Platz. Du reagierst ja immer nur auf externe Impulse. Und das halte ich ja persönlich auch für sehr demotivierend und vor allen Dingen sehr ineffizient. Vor allen Dingen ist das teilweise auch mit extrem viel Stress verbunden, weil, stell dir vor, du hättest wirklich deinen Terminkalender durchgetaktet, so wie meiner. Mein Terminkalender ist so voll, dass ich tatsächlich auch kein Kalendertool mehr nutze. Wenn also Leute mich zum Beispiel für ein Briefinggespräch oder ein Podcast-Interview oder irgendwas anderes anfragen wollen und mir dann so sagen, hey, kann ich mal ein Kalendertool haben, wenn die überhaupt direkt mit mir sprechen, meistens läuft das ja übers Büro, dann schreibe ich immer zurück, sage, schicken Sie mir Ihres, weil in meinem Kalender finden Sie eh keinen Platz. Ich gucke mal, was bei Ihnen passt und dann kann ich ja bei mir intern vielleicht nochmal was shiften, weil ich halt auch intern sehr viele Termine mit mir selber mache und die halte ich dann aber auch ein. Der Vorteil ist aber, wenn du das so machst und das wirklich so verinnerlichst und lebst, dann wirst du auch weniger gestresst sein, weil wenn dich dann einer anruft und sagt, kannst du morgen das und das machen, musst du nicht im Kopf überlegen, ja, ist das jetzt wichtig für den, kann ich den hängen lassen, wollte ich nicht eigentlich was anderes machen, sondern du guckst einfach in den Kalender und sagst, nee, geht nicht, da steht schon ein anderer Termin drin und dann ist das einfach für alle Seiten okay. Dann sagt er, okay, 2 Stunden später sagst du, da könnte ich das tatsächlich machen. So, und wenn du das nicht nur für dich lernst, sondern auch an deine Mitarbeiter im Zuge von führen, befähigen, entwickeln, fordern, Selbstmanagement optimieren weitergibst, dann wirst du auch darüber im Prinzip eine höhere Schlagkraft für dein Team entwickeln können, was unterm Strich natürlich zur Folge hat, dass auch die Produktivität deines Teams und damit deines Unternehmens steigt, weil du ja einfach weniger Zeit verlierst für diesen unsinnigen, was könnte ich denn jetzt mal machen? Denkprozess, der ja dann teilweise auch mit einem erweiterten Toilettengang oder mit irgendeiner erweiterten Pause oder mit irgendeiner unsinnigen, Suche nach Snacks im Büro oder so verbunden ist. Oder wenn die Leute im Homeoffice sind, vielleicht dann auch dazu führt, dass die Leute erstmal was anderes machen und du kriegst das gar nicht so mit. Wenn da aber jemand schön durchgetaktet ist, dann hat er ja gar keine Wahl, als zu performen. Deshalb nimm doch einfach jetzt mal aus dieser Folge auch mit, guck noch mal regelmäßig in deinen Kalender und guck doch mal regelmäßig in den Kalender deiner Mitarbeiter. Und prüf mal, ist der eigentlich ausreichend voll oder ist da eigentlich gar nichts drin und du verstehst eigentlich gar nicht so wirklich, warum die Leute jeden Tag von 8 bis 17 Uhr oder teilweise sogar länger da sind. Weil wenn du das mal wirklich im Auge behältst, dann wirst du auch irgendwann an den Punkt kommen, dass du feststellst, Überstunden sind in unserem Unternehmen gar nicht erforderlich. Die Leute müssen einfach nur weniger Leerlauf über Tag produzieren und die arbeiten einfach ein bisschen vorverlegen zeitlich und nicht erst um 17 Uhr anfangen, irgendwie sich mal ein bisschen mit Ergebnisproduktion zu beschäftigen. Das heißt, die können alle pünktlich nach Hause gehen und trotzdem erreicht die Firma mehr. Aber das ist halt auch so ein Punkt, an dem man arbeiten muss. Dann ist es natürlich auch so, du solltest die Leute auch immer mal wieder fördern und fordern. Ich habe so einen Vortrag, den nenne ich gezielte Überforderung aktiviert Wachstumspotenzial. Wenn du die Leute immer nur mit bekannten Aufgaben konfrontierst, dann ist aus meiner Sicht Weiterentwicklung ja nicht zu erwarten. Damit sich jemand weiterentwickelt, musst du die ja mit Aufgaben konfrontieren, wo die im Idealfall mal 80% der notwendigen Skills, die für die Lösung erforderlich sind, schon haben, aber eben dann nochmal eigene Recherchen anstellen, um Informationslücken zu schließen oder neue Skills erwerben müssen, um sich irgendwie was beizubringen, damit die im Prinzip auch einfach besser werden. Weil ich glaube nicht, dass man Mitarbeiter immer auf Weiterbildungen schicken muss. Man kann die im Betrieb ganz gut weiterbilden. Man muss das nur halt auch aktiv einfordern. Ich hatte jetzt letztens ein lustiges Gespräch mitgekriegt. Da hat eine neue Mitarbeiterin, die ich angestellt habe, eine andere Mitarbeiterin von mir angerufen und hat gesagt, hör mal, bevor ich mich jetzt hier wirklich final für die Zusammenarbeit entscheide, wüsste ich gerne, wie das bei euch im Unternehmen mit der Weiterbildung geregelt ist. Gibt es da die Möglichkeit, sich regelmäßig weiterzubilden? Da fing die voll an zu lachen, sagte, wenn du für Philipp Semmelroth arbeitest, hast du jeden Tag Weiterbildung. Und der hat jeden Tag eine neue Idee und jeden Tag denkst du dir, ich weiß noch nicht genau, wie ich das gelöst kriege. Und dann machst du dich einfach auf den Weg, findest irgendeinen Lösungsansatz, der funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn nicht, suchst du halt einen zweiten. Aber so lernst du innerhalb von kürzester Zeit so viele Sachen dazu. Du kriegst ja auch extrem viel Freiraum, um das auszuprobieren oder irgendwas zu kaufen, was man braucht, um so eine Lösung dabei zu führen. Aber das ist ja einfach eine Philosophie, die muss man in sein Unternehmen ja auch reingeben. Das heißt, du musst das ja auch vorleben. Das heißt, du musst dich ja auch selber immer wieder in Frage stellen und dich eventuell sogar extern mal so ein bisschen fordern und fördern lassen, damit du überhaupt weißt, wie sich das anfühlt. Weil im ersten Moment hört sich das für viele natürlich immer nach Schikane an. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja dann doch auch sehr zielführend, weil wenn Leute plötzlich merken, dass sie viel leistungsfähiger sind, als sie vielleicht noch vor längerer Zeit waren oder dass sie viel größere Ergebnisse produzieren können, als sie bisher produzieren konnten, dann löst das ja auch eine gewisse Selbstzufriedenheit aus, die sich dann auch positiv auf Selbstbewusstsein auswirkt. Und das sorgt alleine dann schon dafür, dass die Leute nicht nur sich mehr zutrauen und automatisch noch bessere Ergebnisse erzielen, sondern ich glaube, dass auch Leute mit höherem Selbstbewusstsein weniger oft krank sind. Das heißt, das hat einfach mehrere Vorteile auf verschiedenen Ebenen und deshalb lohnt sich das immer. Es ist ja sogar so, dass die Leute, die teilweise isoliert betrachtet Angst vor solchen Situationen haben, nach den Situationen nicht nur dankbar sind, sondern noch mehr fordern. Ich hatte jetzt gerade auf einer Veranstaltung mit ein paar Kunden aus meiner Mastermind-Gruppe, habe ich so ein Hotseat gemacht. Und da ist so ein Kamerad dabei, der muss jedes Mal wieder angeschossen werden, weil der hat echt viel Potenzial, aber der braucht halt auch immer wieder so einen Tritt in den Hintern, weil wenn es dann gerade mal wieder läuft, macht er was anderes, anstatt einfach die Sachen weiterzumachen, die gut laufen. Und das ist halt so ein Muster, was ich jetzt seit Jahren beobachte. Aber den habe ich dann einfach auf den Hotseat genommen und dann habe ich ihn da so ein bisschen angeschossen und hinterher kam er zu mir und sagte, Philipp, du hättest mich aber noch härter angehen können. Das heißt, das war ja nicht erforderlich. Du hast ja keinen Widerstand gezeigt. Du hast ja suggeriert, dass du verstehst, was ich meine und mir da in irgendeiner Form auch recht gibst. Aber ich freue mich natürlich, dass du das nicht als Schikane empfunden hast, gerade jetzt auch vor so einer Gruppe von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, sondern das eher so auch als, weiß ich nicht, vielleicht wertvollen Impuls wahrgenommen hast. Und deshalb musst du dir da einfach immer wieder Gedanken zu machen, wie kann ich auch da in dem Bereich gucken, dass ich die Leute entsprechend abhole. Und dann musst du natürlich auch vielleicht schauen, dass du das Thema Lob und Wertschätzung und Nähe nochmal professionell adressierst. Da sehe ich ja auch die Parallele zu Kindern. Deshalb habe ich ja gesagt, führen ist ein bisschen wie Kinder erziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einem Kind nie die Rückmeldung gibst, also kein Feedback gibst, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht, dann entsteht aus meiner Sicht Unsicherheit. Und Unsicherheit sorgt dann irgendwann auch zu Angst. Also für Angst und vielleicht auch einfach fehlenden Mut, irgendwas zu tun, weil man denkt, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das gut ist oder schlecht ist, was ich hier tue, dann mache ich besser mal gar nichts, weil wenn es schlecht ist und der dann irgendwann wirklich sozusagen einen Hals hat, dann explodiert er hier irgendwann mal und dann habe ich vielleicht echt ein Problem. Deshalb, ich glaube, da musst du den Leuten auch immer mal wieder Feedback geben zu ihren Aktivitäten. Gleichzeitig glaube ich, dass einfach Lob nur dann Sinn macht, wenn es ernst und gemeint ist und vielleicht auch situationsbezogen Sinn macht. Und dass man bei bestimmten Sachen, die auch einfach selbstverständlich sind, vielleicht nicht unbedingt Lob verteilen sollte. Also da bin ich gerade bei meinem Sohn immer sehr hinterher, dass der einfach auch weiß, wenn er was richtig gut gemacht hat, kriegt er dazu auch richtig gutes Feedback von mir. Aber wenn er irgendwie was macht, wo ich einfach denke, da wäre deutlich mehr gegangen, kriegt er auch entsprechenden Hinweis, sag ich, Jonathan, du bist noch nicht fertig oder hey, da hättest du dich auch mal ein bisschen mehr engagieren können, das möchte ich so nicht nochmal erleben oder wie immer dann die Situation ist. Aber ich würde nicht immer sagen, ja, und das war schon ganz okay, ja, da ist noch ein bisschen Potenzial, weil mit so einem Gelaber kommt halt keiner weiter. Das sorgt immer dafür, dass irgendwie so diese harmonische Stimmung bestehen bleibt. Aber ich glaube, wenn sich jeder von uns mal zurückerinnert an den besten Lehrer, den wir so in der Schule hatten, das waren nicht die, die dich mit allem davonkommen lassen haben, sondern das waren die, die auch mal ein bisschen strenger waren. Und deshalb glaube ich einfach, an verschiedenen Stellen ist Strenge halt auch vorteilhaft. Und dann musst du natürlich auch einfach gucken, dass du den Leuten dann auch vielleicht ein bisschen Wertschätzung im außergewöhnlichen Sinne entgegenbringst. Also ich habe meinem Sohn zum Beispiel versprochen, dass wenn er jetzt mir irgendwann das goldene Schwimmabzeichen vorlegt, dass ich dann mit ihm nach Disneyland fahre, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann bin ich sicher, ich muss nicht so oft nach Disneyland, weil ich habe da persönlich gar nicht so einen großen Bock drauf. Gold kann man ja nur einmal machen. Dann habe ich aber auch einen Anlass und das dauert noch ein bisschen, bis er das machen kann, habe ich also auch noch ein bisschen Zeit. Aber vom Prinzip her ist das einfach so die Idee und wir reden halt immer mal wieder drüber, weil eigentlich kann er super schwimmen und möchte auch nicht mehr in den Schwimmunterricht, aber ich glaube, dass man einfach nie genug Schwimmerfahrung haben kann. Und da wir ja gerne im Urlaub auch schnorcheln gehen und ich ja auch einen Rettungsschwimmer habe und tatsächlich auch einen Tauchschein und vielleicht auch irgendwann mein Sohn mal einen Tauchschein machen möchte, wäre mir schon sehr daran gelegen, dass ich weiß, der kann auch richtig gut schwimmen, deshalb soll er noch ein bisschen trainieren und deshalb steht da auch ein großer Preis in Aussicht, von dem er irgendwann dann mal Gebrauch machen kann. Aber das ist eben so ein bisschen der Punkt und zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal dann auf das Thema Nähe eingehen. Also ist es aus meiner Sicht schon so, dass man auch über seine eigene Philosophie nachdenken muss, führt Leistung zu Nähe oder Nähe zu Leistung. Ich bin ja der Meinung, Leistung führt zu Nähe. Wenn einer einen guten Job macht, dann kann er im Prinzip auch mehr Zeit mit mir verbringen, sich stärker mit mir austauschen, sich stärker mit mir auch, zeitlich umgeben. Wenn einer irgendwie keine gute Leistung bringt, dann würde ich nicht mehr Zeit investieren, weil ich denke, ach, dem musst du nur mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, dann wird das schon, dann würde ich mich eher von der Person trennen. Und so ist bei meinem Sohn beispielsweise auch, wenn der was richtig Doofes macht, wo der mich richtig ärgert, manchmal passieren ja einfach so Sachen, dann gehe ich auch auf Distanz, damit der merkt, oh, jetzt habe ich es aber echt übertrieben, jetzt habe ich aber den Papa wirklich geärgert, weil das einfach nachhaltig tatsächlich gut funktioniert, dass er die Aktivität dann besser wahrnimmt und das dann vielleicht auch sich so nicht nochmal wiederholt. Aber wenn ich den dann immer gleich wieder in den Arm nehmen würde, egal ob es gut oder schlecht war und so weiter, dann kann man das ja irgendwann gar nicht mehr differenzieren. Und deshalb übertragen auf die Mitarbeiter würde ich es auch so machen. Ich habe mit den richtig guten Leuten auch gerne mal einen Abend im Steakhouse verbracht. Aber ich habe nie Zeit mit einem Schlechten im Steakhouse verbracht, um da einfach mal zu hoffen, dass der danach gut wird. Deshalb, ich glaube einfach, du solltest dich um die Leistungsträger kümmern, wenn du dich um die kümmerst, dann werden die bleiben, dann werden die tendenziell auch dafür sorgen, dass andere zu Leistungsträgern werden. Und diejenigen, die sich dann in einem Rudel von Leistungsträgern nicht wohlfühlen, werden einfach gehen und dann gewinnen unterm Strich alle davon, weil du kannst eine Lusche halt nicht zum Leistungsträger machen. Die klaut dir eh nur Sauerstoff im Büro und vielleicht auch Lebenszeit. Und wenn du den Luschen zu viel Aufmerksamkeit schenkst und die Guten einfach als selbstverständlich betrachtest, weil du die einfach mitlaufen lässt, wirst du tendenziell eher die guten Leute verlieren, weil die denken, wenn ich hier Aufmerksamkeit und Wertschätzung und Zeit mit dem Chefs, Mann, Frau, ist ja jetzt egal, verbringen möchte, dann muss ich schlecht sein, aber ich bin halt gut, dann muss ich hier weg. Das hat ja keine Vorteile für niemanden. Deshalb nimm mal diese ganzen Impulse mit, überprüf mal selber, wie du da als Führungskraft in deiner Firma unterwegs bist. Prüf vielleicht auch mal, wenn du vielleicht angestellt bist, ob du nicht eventuell auch manchmal ein bisschen anderes Feedback geben solltest, eine andere Rückmeldung geben solltest, deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten auch mal eine andere Rückmeldung im Allgemeinen auch vielleicht so geben solltest. Vielleicht auch zu den Hinweisen, hey, ich habe das nicht verstanden, ich brauche von dir klare Anweisungen, du musst mir das anders präsentieren oder ich würde mich da freuen, wenn ich frühzeitiger Feedback von dir bekomme, damit ihr einfach von diesem wechselseitigen Austausch beidseitig profitiert und dadurch einfach unterm Strich alle bessere Ergebnisse erreicht, dadurch, dass ihr einfach eine bessere Zeit zusammen habt. In diesem Sinne, danke, dass du deine Zeit wieder für diese Podcast-Folge investiert hast. Ich hoffe, es hat es für dich gelohnt. Ich freue mich über eine sehr gute Bewertung und freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Dein Philipp.